Herzlich willkommen zur 22. Ausgabe des gemeinsamen Podcasts von 1848 und Tiefen Westen. Hi Philipp.
Hallo Claudio, ich grüße dich.
Ja, einiges los aktuell beim VfL. Vorbereitung ist, ich will nicht sagen, nicht ganz so ruhig, wie man es vielleicht gedacht hätte. Wir dachten, wir können auch mal durchschnaufen. Nee, wir haben einiges zu besprechen heute. Fangen wir mal damit an, was so in den letzten paar Tagen passiert ist und auch für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Die neuen Trikots von unserem VfL wurden vorgestellt. Die letzte Kollektion von Mizuno, bevor es dann im kommenden Sommer einen Ausrüsterwechsel geben wird. Ja, Philipp, was ist dein Eindruck? Hast du dich schon neu eingekleidet?
Ja, ich glaube, ich trage schon fast Flutlichtblau hier, Flutlichtblau dunkel, aber nicht das aktuelle Trikot. Also ja, es wurde viel diskutiert, es ist ja immer spannend, wie so ein bisschen Stoff dann doch für sehr, sehr viele Diskussionen sorgen kann. Ich persönlich finde das dunkelblaue Trikot eigentlich recht gelungen. Ich weiß, es gibt viel Kritik daran, dass es jetzt zum 7. Mal eben diese Farbwahl ist, aber an sich gefällt es mir ganz gut, weil es eben auch ein paar hellere Elemente hat. Das Auswärtstrikot finde ich gerade so, was den Kragenbereich angeht, etwas drüber und gefällt mir nicht ganz so. Ja, und über das Mango-Trikot, es ist, laut VfL ist es Mango und nicht Orange, wurde natürlich auch sehr viel diskutiert. Ich hatte vor einigen Wochen davon gehört, dass es diese Farbe werden würde und war da schon sehr gespannt auf die Reaktionen. Und die waren ja eher negativ, wobei ich jetzt auch schon einige Leser hatte, die geschrieben haben, ihnen gefällt das Trikot ganz gut. Und man muss ja auch sagen, historisch betrachtet hatte der VfL so orange-ähnliche Trikots ja sehr, sehr häufig. Also ich habe jetzt nochmal geguckt, seit Beginn der 2000er Jahre ist es jetzt schon das 6. Mal, dass man ungefähr so einen Farbton hat. Das fing schon damals mit Faba an und zog sich dann so ein bisschen durch. Und man hatte irgendwie alle 5 Jahre so im Schnitt ein orangenes Trikot. Also insofern gehört das vielleicht auch ein bisschen dazu, ist schon fast Tradition, aber Claudio, würdest du dir ein Trikot kaufen, wenn ja, welches?
Nee, kaufen glaube ich nicht. Ich glaube, die Kritik, die du gerade genannt hast am Haupttrikotsatz, also am Heim- und Auswärtstrikot, die ist halt schon berechtigt. Wenn man sich die Trikots der letzten Jahre nebeneinander legt, dann sind die Unterschiede halt in der Regel wirklich marginal und irgendwann kommt natürlich auch der Punkt, wo man sich dann fragt, warum sollte ich jetzt wieder so viel Geld für ein Trikot ausgeben? Es kostet ja mittlerweile auch wirklich eine Stange Geld und es sind nicht mehr 50 Euro, wie es früher waren, sondern wir kratzen an der 100. Und dafür finde ich es einfach zu wenig individuell. Ich kann den VfL in Teilen verstehen. Es gab ja auch einen relativ langen Bericht in der WAZ dazu, wo man erklärt hat, dass man sich mit dieser Flutlicht-Blau-Marke ein Stück weit positionieren und auch absetzen wollte von Schalke, die halt in Königsblau spielen. Das ist nachvollziehbar und auch die Trikotzyklen sind ja relativ lang. Aber es ist halt auch nicht der erste Sommer, wo Kritik an dieser Flutlicht-Blau-Farbe ist. Natürlich kann man jetzt das Argument dagegen stellen und sagen, die Verkaufszahlen in den letzten Jahren waren extrem gut. Ich stelle mir allerdings auch die Frage, lag es wirklich an dem Flutlichtblau, dass die Zahlen so gut waren oder war es generell, weil der VfL in irgendeiner Weise wieder schick und hip geworden ist? Wenn wir uns die Mitgliederzahlen angucken, wie das in den letzten Jahren förmlich explodiert ist, da ist das Interesse am Gesamtverein und generell am Gesamtfußball, glaube ich, auch in Deutschland einfach gestiegen. Also es ist ja nicht nur ein Bochumer Phänomen, dass es einen wahnsinnigen Zulauf gibt zu Vereinen, dass es ein Hauen und Stechen um Tickets gibt. Das ist ja kein Bochumer Phänomen, sondern das ist ein Fußball Deutschlands. So, und da weiß ich nicht, ob man dann wirklich sagen kann, die Verkaufszahlen wären nur so gut, wenn es Flutlicht blau ist. Ich glaube, viele Sondertrikots waren eben auch gut verkauft. Wenn ich mir jetzt das Retro-Trikot angucke, wenn ich mir die schwarze Sonderedition mit den Regenbogenelementen angucke, die war auch relativ schnell verkauft. Also ich weiß nicht, ob ich darauf abstützen würde. Was das Ausweichtrikot angeht, muss ich tatsächlich auch ein bisschen schmunzeln. Ich komme mich noch ganz gut daran zurückerinnern an die Zeit, als es das legendäre VfL for Fun noch gab, in der Saisonvorbereitung. Da gab es nämlich unter anderem auch dieses orangene DWS-Trikot, wo das Logo in der Mitte war, mit den Losen zu gewinnen mal irgendwann. Und davon habe ich auf jeden Fall in einer ganz abstrusen Größe bei meinen Eltern auf dem Dachboden noch eins rumfliegen.
Ja, also beim Ausweichtrikot muss man ja auch sagen, das muss ja irgendwie eine ungewöhnliche Farbe haben. Rot kam vielleicht auch ganz gut an. Einige hatten mir gestern geschrieben, haben gesagt, warum nimmt man nicht viel dunkelblau? Könnte man ja vielleicht auch entsprechend vermarkten. Also ich glaube, da gibt es einfach zu viele unterschiedliche Meinungen und ja, man wird es auch nicht allen recht machen können. Die Verkaufszahlen hast du angesprochen. Das ist sicherlich ein Argument für das Flutlichtblau, aber man weiß eben nicht, wie das klassische VfL-Blau angekommen wäre. Das Mai-Abend-Trikot hat sich nicht so gut verkauft, wobei das hatte ja klassisches VfL-Blau, das war aber auch in einer sportlich schwierigen Phase. Und wenn man sich das historisch anschaut, dann sieht man auch, dass es immer wieder ja, quasi so Epochen gab, in denen eine unterschiedliche Farbe gerade Mode war, quasi beim VfL Bochum. Also man hat früher auch mal häufiger in Hellblau gespielt, dann hatte man sehr schrille Trikots Ende der 90er. Also insofern ist halt die Frage, ob man irgendwann wieder quasi eine neue Zeit einläuten möchte und dann wieder zurückkehrt zu einer anderen Farbe, zum anderen Blauton. Und die neuen Trikots sind ja quasi schon bestellt. Also ich glaube schon, dass es eher nochmal auf Flutlichtblau hinauslaufen wird oder auf Dunkelblau hinauslaufen wird. Und ja, Thema Markenbildung, glaube ich, ist auch ein wichtiges Thema. Aber es gibt kein repräsentatives Meinungsbild, das muss man auch sagen. Also das müsste man theoretisch oder könnte man theoretisch mal einholen, aber das gibt es nicht. Es ist alles nur Gefühl, weil sich Menschen in den sozialen Netzwerken oder auch woanders bemerkbar machen, aber ein repräsentatives Meinungsbild, das gibt es nicht. Und man hat es ja auch bei den schwarzen Sondertrikots Anfang des Jahres gesehen. Die wurden meines Wissens nach alle verkauft. Und es gab aber trotzdem Aufschrei. Also, da gibt es dann vielleicht auch einfach zwei Lager in der Anhängerschaft.
Vielleicht noch eine Ergänzung Richtung Mai-Abend-Trikot. Ich glaube, das ist zum einen sportlich schwierige Phase. Das ist ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist, wenn man ein Sondertrikot Anfang Mai, Ende April rausbringt, ist es was anderes, als wenn es mitten in der Saison kommt. Man hat immer im Hinterkopf, dass in 2 Monaten die neuen Trikots zur neuen Saison kommen. Ich glaube, das ist vom Timing auch generell einfach nicht ganz günstig. Natürlich kann man da nichts für, dass das Mai-Abend-Fest eben da liegt, wo es liegt und man das als Gelegenheit nutzen möchte, um ein Sondertrikot rauszubringen. Aber ich glaube, in Summe ist es vom Timing nicht all Ende April, Anfang Mai ein Sondertrikot rauszubringen, so nah vor der neuen Saison, wo viele Vereine in Teilen schon ihr Trikot für die neue Saison rausbringen und auch in dem dann die letzten ein, zwei Saisonspiele schon bestreiten.
Zweifellos, aber Claudio, lass uns doch nicht nur über Trikots reden, sondern über diejenigen, die in den Trikots stecken. Wir haben ja auch hier in dieser Woche einige Entwicklungen gehabt. Moritz Quatengen hat den Verein verlassen, ist zum 1. FC Magdeburg zurückgewechselt. Und Christian Rasmussen ist neu da, Neuzugang, der in der vergangenen Saison für Fortuna Düsseldorf gespielt hat. Wieder ein Däne beim VfL. Die Fraktion wird ja auch immer größer. Fangen wir mal bei Christian Rasmussen an. Was war so dein erster Gedanke, als du von diesem Transfer gestern gehört hast?
Sehr positiv eigentlich. Ich fand den für den letzten Sommer schon interessant, wo Fortuna ihn dann geholt hat. Hat eine Top-Ausbildung genossen, in Amsterdam, eine super renommierte Akademie. Ja, und ich glaube auch mit seinen Scorern bei der Fortuna, wenn man auf die Verletzungszeiten guckt, die er auch in der letzten Saison hatte, auf jeden Fall nicht verkehrt. Hat ja auch gegen uns bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen sehr, sehr positiver Transfer in meinen Augen. Spieler mit großem Potenzial, lange Vertragslaufzeit. Ich glaube, da passt einiges zusammen. Gerade wenn man immer wieder diesen Blick hat auf das Thema Kaderwertmanagement, was immer wieder hochgeworfen worden ist, ist in einem sehr guten Alter. Und wir hatten halt eben auch massiv Bedarf auf den Flügeln. Das muss man halt auch so sagen. Deswegen glaube ich, dass es hier ein sehr, sehr guter Fit ist. Wenn man jetzt ein bisschen nach Düsseldorf guckt, sich anhört, was die Leute da so über ihn denken, ist es ein bisschen zweigeteilt. Die einen sagen natürlich, ja, er hat fußballerisch großes Potenzial, aber er konnte es in der letzten Saison überhaupt nicht abrufen. Es gab immer wieder mal Gerüchte darum, dass er sich im Training nicht voll reingehängt hat. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, wenn eine Mannschaft in einem negativen Abwärtsstrudel ist, wie es die Fortuna im letzten Jahr war, dann wird jede Kleinigkeit natürlich aufgebauscht zum Skandal. Wenn ein negatives, ja, eine negative Stimmung da ist, dann geht sowas ganz, ganz schnell. Deswegen will ich das jetzt nicht überbewerten, weil wenn alle Spieler bei der Fortuna im letzten Jahr ihr Potenzial wirklich ausgeschöpft hätten, dann wäre diese Mannschaft sicherlich in den Top 6 gelandet und wäre nicht in die dritte Liga abgestiegen. Das muss man einfach so hart sagen. Deswegen, ich glaube, es ist ein guter Transferpotenzial und ja, schließt fürs Erste erstmal eine Lücke, die wir im Kader hatten. Wie siehst du das denn, Philipp?
Ja, sehr ähnlich. Also aus meiner Sicht war es sehr, sehr wichtig, jetzt in der Offensive noch nachzulegen, auch nochmal einen klassischen Flügelstürmer zu holen. Ich bin sehr gespannt, wie man diese rechte Seite dann letzten Endes bestücken will. Rasmussen kommt bevorzugt über die rechte Seite. Miyoshi hat dort in der vergangenen Saison oft gespielt. Da hätte man jetzt zwei auch unterschiedliche Spielertypen für die gleiche Position. Miyoshi könnte aber auch zentral spielen. Vielleicht überlegt man auch ihn auf die linke Seite zu ziehen. Da sehe ich persönlich noch Bedarf, weil Gerrit Holtmann eben, das wissen wir auch aus der vergangenen Saison, das sieht man jetzt auch in der Saisonvorbereitung, eben nicht so stabil leider ist, dass er 34 Spiele über 90 Minuten machen wird. Deshalb würde ich mir auf der linken Seite auf jeden Fall noch jemanden wünschen. Wir werden ja auch gleich nochmal über den Abgang von Moritz Quarteng reden und was das für den VfL bedeutet. Aber grundsätzlich finde ich es erstmal richtig und gut, dass man da jetzt auch wirklich einen Flügel, klassischen Flügelspieler verpflichtet hat, der jetzt auch schon ein bisschen Zweitliga-Erfahrung mitbringt, der mir eigentlich auch ganz gut gefallen hat beim Auswärtsspiel des VfL in Düsseldorf Ende Februar, den ich auch schon gerne im vergangenen Sommer beim VfL gesehen hätte. Ich habe sogar in einem Tweet mal geschrieben, dass mir dieser Transfer sehr gut gefallen hat von der Fortuna im vergangenen Jahr, aber es hat eben dann da aus unterschiedlichen Gründen nicht so funktioniert. Und was ich jetzt aus Düsseldorf höre, ist, ja, der Spieler war auch nicht immer richtig fit, was aber eben auch an Verletzungen lag oder konnte sich da vielleicht nicht so aufraffen und es wirkte manchmal etwas behäbig, wie er gespielt hat. Und klar, das Potenzial, das er hat, zweifellos hat, das muss er jetzt abrufen, weil das ist für ihn jetzt auch eine sehr, sehr wichtige Karrierestation. Also jetzt entscheidet sich quasi, schafft er den Sprung nochmal nach weiter oben oder bleibt er irgendwie hängen? Lange Vertragslaufzeit, 4 Jahre. Und wenn er sich super entwickelt, dann kann das für den VfL auch wirtschaftlich sehr, sehr wertvoll werden. Ansonsten schwierig, aber offensichtlich traut man ihm das ja zu, sonst hätte man ihm keinen 4-Jahres-Vertrag gegeben. Ich glaube, es ist auch nicht verkehrt, dass er den einen oder anderen dänischen Landsmann noch da hat. Uwe Rösler kennt das Land, kennt die Sprache, spricht die Sprache. Insofern, ich glaube, es ist am Ende ein gutes Gesamtpaket.
Das denke ich auch. Und gerade wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, was die Fortuna-Anhänger über ihn sagen, dann kann halt Uwe Rösler zum einen durch die Sprache, aber auch durch seine Art, welcher Typ er ist, genau der richtige Trainer sein, den ein Spieler braucht, der an dieser Kippe ist, ob er es jetzt, wie du es gerade beschrieben hast, nochmal weiter nach oben geht oder ob er dein Potenzial in der Karriere doch nicht ganz ausschöpfen kann. Und da glaube ich, dass das doch auch ein gutes Match sein könnte. Aber lass uns auch nochmal auf die Abgangsseite gucken. Ja, der teuerste Neuzugang, der hat, ich würde fast sagen, Jahrzehnte beim VfL Bochum. Moritz Quarteng verlässt den Verein wieder und geht zurück nach Magdeburg, von wo man ihn geholt hatte. Was denkst du über den Abgang?
Ja, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Moritz Quarteng hatte ja ausgerechnet, und die letzten Eindrücke, das sind immer die so im Kopf bleiben, ausgerechnet am Ende der vergangenen Saison, sehr gute Spiele. Hat gegen Bielefeld ein sehr, sehr wichtiges Tor gemacht, hat gegen Karlsruhe getroffen. Das waren nochmal Auftritte, die auch irgendwie hängen geblieben sind. Und deshalb hatten, glaube ich, viele in Bochum die Hoffnung, dass er jetzt vielleicht doch durchstartet. Aber man darf eben dann auch als Fußballfan oder auch als Journalist nicht vergesslich sein. Es waren einfach 3 Jahre, in denen er kaum zur Verfügung stand. Vor allem aus Verletzungsgründen. Klar, das kann jetzt auch besser sein, speziell wenn er dann auch mal eine komplette Vorbereitung absolviert. In die Zukunft kann man aber schwer blicken, und deshalb muss man sagen, es waren eigentlich 3 enttäuschende Jahre in Summe, und deshalb finde ich es auch nachvollziehbar, dass man sich da jetzt getrennt hat. Für Quarteng ist es der Sprung zurück zu einem Club, bei dem er die bislang beste Zeit in seiner Karriere hatte. Ich muss auch sagen, Magdeburg macht eine sehr, sehr gute Transferpolitik in diesem Sommer, also das finde ich sehr, sehr interessant, so ein bisschen aus meiner Sicht Potenzial, vielleicht auch eine Überraschungsmannschaft zu werden. Aber zurück zum VfL. Ich glaube, wenn man jetzt auch nochmal sich die Vertragslaufzeit von Quarteng anschaut, der war nur noch 1 Jahr gebunden. Und selbst wenn er jetzt ein gutes Jahr hingelegt hätte, wäre es möglicherweise auseinandergegangen. Es war jetzt die letzte Chance, aber nochmal eine Ablöse zu kassieren, auch einen Spieler von der Paywall zu bekommen, der noch einen gut dotierten Vertrag aus Erstliga-Zeiten hatte. Insofern aus finanzieller Sicht sehr nachvollziehbar, weil es eben auch Spielräume schafft. Und das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, der bislang noch nicht so beleuchtet wurde, ist, dass es einfach zwischen Quarteng und Rösler nicht so gepasst hat. Also zumindest aus Spielersicht war das jetzt nicht so, dass er so das uneingeschränkte Vertrauen gespürt hat. Und dann muss man einfach auch sagen, ist vielleicht ein Spieler wie Moritz Quarteng auch jemand, der das braucht. Und wenn er das nicht spürt, dann ist es vielleicht auch einfach sinnvoll, auseinanderzugehen, weil das eben die Möglichkeit schafft, die Position anders und vielleicht auch mindestens mal gleichwertig und zukunftsgerichteter zu besetzen. Siehst du es ähnlich, siehst du es anders?
Surprise, surprise, ich sehe es ganz ähnlich.
Sehr langweilig.
Zum einen, Magdeburg möchte ich mich anschließen, hat für mich das Potenzial, eine positive Überraschung zu werden in dieser Saison. Zumindest die Transfers sehen auf dem Papier sehr, sehr gut aus. Kann ich jedem nur mal empfehlen, sich die Vita der Spieler anzuschauen, die man geholt hat. Das ist schon sehr, sehr spannend. Was Quarteng angeht, sehe ich ähnlich, vor allem Hintergrund, wo hätte er denn spielen sollen bei uns? Wir haben mit Berkan Tatz einen ganz, ganz Zehner geholt, der auch, wenn er fit ist, natürlich spielen wird. Man hat in den ersten Spielen gesehen, welche wichtige Rolle er schon eingenommen hat. Moritz Quarteng ist kein klassischer Flügelspieler, eher dieser Typ Halbraumspieler. Und wenn ich jetzt gucke, wen man noch im Kader hat, und da haben wir gerade schon drüber gesprochen, da haben wir immer noch einen Miyoshi, der sehr, sehr ähnliche Räume besetzt wie Quarteng. Zwar ein anderer Spielertyp ist von der Athletik her und von den Bewegungen, aber eben die gleichen Räume besetzt. Und deswegen glaube ich, dass man da ja vielleicht auch nicht die ganz ideale Kaderbesetzung mit Quarteng hatte. Ich sehe es ähnlich vor dem Hintergrund, dass es schade ist, dass die Formkurve nach oben gezeigt hat und dass das erste Mal in der langen Zeit, die er jetzt beim VfL war, wo er wirklich null Impact hatte. Aber ja, wenn Spieler nicht mehr will, und das war ja deutlich zu vernehmen, dann ist vielleicht eine Trennung die bessere Lösung. Es ist schade um das investierte Geld, aber da sehen wir auch der Schrei, den man ja immer wieder auch in der Anhängerschaft hat, nach, ja, es muss endlich investiert werden. Da hat man investiert und da hat es leider nicht funktioniert. Das kann eben auch in die Richtung gehen. Und investierter Millionenbetrag bedeutet nicht zwangsläufig, dass man die Qualität bekommt, die einem wirklich im Spiel weiterhilft, ohne dass ich jetzt sage, dass das Geld irgendwie nicht investiert werden soll. Aber die Ablöse ist eben nicht die einzige Zahl, an der sich das misst. Das sind auch Gehälter und Handgelder. Deswegen glaube ich, in Summe für alle Seiten eine saubere Lösung, da jetzt den Cut zu machen. Und wie du sagst, es gibt, glaube ich, auch Spielraum, um den Kader anderweitig zu verstärken mit Spielertypen, die man vielleicht etwas mehr braucht.
Ja, und der Bedarf ist ja da. Bevor wir da noch drauf eingehen, das, was mir noch in den Sinn kommt, ist, dass natürlich die rechte offensive Seite jetzt eigentlich deutlich stärker besetzt ist als die linke. Ich hatte es ja gerade schon angedeutet, Miyoshi hat da viel gespielt. Rasmussen, auch Drakas, den man geholt hat, kam bei Dortmund bevorzugt über den rechten Flügel und jetzt auch in den ersten Vorbereitungsspielen des VfL. Also da sehe ich auf jeden Fall noch eine Unwucht, aber darüber wollen wir jetzt auch noch mal ein bisschen sprechen. Also wo gibt es eigentlich nicht Lücken im Kader, auch so mit Blick auf die ersten Vorbereitungswochen und die ersten Testspiele, wenn jetzt erst zwei hinter uns liegen und die richtig aussagekräftigen Gegner auch erst kommen werden. Aber ich glaube, Claudio, sind wir uns einig, dass dieser Kader einfach noch nicht fertig ist, noch nicht komplett ist. Und wir haben es ja auch in den vergangenen Folgen immer wieder besprochen, wo es Bedarf gibt. Wenn wir gleich mal einsteigen, lies mal von vorne nach hinten. Also was für einen Spielertypen oder was überhaupt wünschst du dir noch im Offensivbereich?
Ich glaube, die linke Seite hast du gerade schon angesprochen. Wir können es ja hier ein bisschen verbinden, auch mit den Eindrücken, die wir aus den ersten Spielen hatten. Ich glaube, die eine positive Überraschung aus den ersten Testspielen war natürlich Grimaldi, der fußballerisch auf jeden Fall gezeigt hat, dass er das Niveau hat, dem VfL zu helfen. Bei Grimaldi ist natürlich das Fragezeichen dahinter, wie er körperlich in der zweiten Bundesliga klarkommen wird. Ist jetzt nicht unbedingt ein Schwergewicht, wäre auch komisch auf seiner Position. Aber der Eindruck war sehr, sehr positiv und ich glaube tatsächlich, dass er in diesem Jahr Profiminuten sammeln kann. Ob er jetzt genau die positive Überraschung wird, wie ein Lenz im letzten Jahr, vermag ich noch nicht so zu sagen. Ich muss ja auch mal zurückdenken, auf sehr hohem Niveau zum Beispiel an Leo Goretzka, wie der aus der Corona-Pause rauskam, hatte auf einmal einen komplett anderen Körper. Vielleicht kann man da mal irgendwie den Trainingsplan besorgen, ohne dass er jetzt dann was von seiner Agilität und seiner Beweglichkeit verliert. Aber auf jeden Fall auf der linken Seite Grimaldi positiver Eindruck. Trotzdem würde ich sagen, fehlt da noch was. Wie du schon gesagt hast, wir wissen alle, wie es um den Körper von Gerrit Holtmann bestellt ist, dass er keine 34 Spiele über 90 Minuten machen wird. Da fehlt noch Qualität. Die zweite Position, wo ich wirklich noch Bauchschmerzen habe, ist der Sturm. Nicht, weil Philipp Hofmann da ist, der hat einen sehr, sehr guten Eindruck hinterlassen in den ersten Spielen, ohne Frage. Ich glaube, der ist auch in einer sehr, sehr guten Form, körperlich präsentiert er sich gut. Aber Hanslik in der Rolle vorne hat mir noch überhaupt nicht gefallen. Und ich sehe auch bei den Nachwuchsspielern aktuell keinen, der da irgendwie schon so weit ist, um wirklich ein Backup geben zu können, falls Philipp Hofmann mal ausfallen sollte oder gesperrt ist oder was auch immer. Und das ist tatsächlich eine Position, wo ich aktuell noch Bauchschmerzen habe. Wie siehst du das im Offensivbereich?
Ja, sehe ich ganz ähnlich. Also ich glaube, aus finanzieller Sicht wird es einfach wahnsinnig wichtig sein, dass Ibrahim Sissoko einen neuen Verein findet, weil da hätte man, oder man hat aktuell einfach einen Stoßstürmer noch unter Vertrag, den man auch entsprechend entlohnen muss und auch gut entlohnen muss. Und solange der auf der Paywall steht, wird es dann auch schwer. Hanslik an sich, den Transfer, fand ich sehr nachvollziehbar, weil man einfach einen ja, flexibel einsetzbaren Offensivspieler hat, der auch sehr gut als zweite Spitze funktioniert. Für mich ist es aber, also ich finde, man muss viel, viel klarer über Rollen noch sprechen. Also man kann nicht von jedem Spieler erwarten, dass er uneingeschränkte Stammkraft wird. Also Hanslik zum Beispiel wäre aus meiner Sicht der perfekte Joker, den man reinbringt, der dann nochmal, gerade wenn man vielleicht nicht führt, dann auch nochmal für Offensivpower sorgen kann, der dann auch noch vielleicht mal eine Vorlage gibt, ein Tor erzielt. Aber ich sehe den gerade einfach noch nicht in der Startelf, weil das, was Uwe Rösler vorhatte und auch offensichtlich vorhat, da sehe ich ihn nicht. Man wird mit Berkan Tatsen klaren Zehner haben, mit Philipp Hofmann klare Mittelstürmer. Und ich sehe da Daniel Hanslik gerade nicht in der Startelf. Und er ist aber auch nicht der Typ, bei dem man sagen kann, das wäre ein 1:1 Ersatz zu Philipp Hofmann, weil er einfach eine andere Spielweise hat. Und vielleicht gelingt es da, ich glaube, das wird dann auch kein Top-Top-Transfer sein, sondern vielleicht einfach einen jüngeren Spieler, den man noch entwickeln kann auf der Mittelstürmerposition, der aber auch eine andere Körperlichkeit hat als Hanslik oder als in der vergangenen Saison Kalle Marschall. Da hat man es ja auch gemerkt, wenn Philipp Hofmann gefehlt hat, dann verändert sich der ganze Spielstil. Und darum geht es ja auch. Und da vielleicht einfach eine Backup-Option zu haben, sollte Hofmann mal ausfallen. Ja, also finde ich, muss man auch im Blick behalten, ist aber sicherlich etwas, was man auch finanziell erst hinbekommt, wenn man dann vielleicht auch nochmal ein, zwei Spieler los wird. Sissoko, im Idealfall auch noch Bamba, um da einfach finanzielle Spielräume zu haben.
Ich glaube, zu Bamba kann man auch noch ergänzen. Zumindest mein Eindruck ist, der wird uns kurzfristig nicht mehr weiterhelfen. Der hat in Holland anscheinend keinen großen Sprung gemacht. Und ich glaube, da würde auch eine Luftveränderung für beide Seiten die vermutlich beste Lösung sein.
Ja, ich sehe, er hat sich körperlich ein bisschen verbessert, kommt etwas schlanker daher und dadurch vielleicht auch noch mal ein bisschen agiler, aber aus meiner Sicht reicht es nicht, auch fußballerisch, was er jetzt in diesen beiden Testspielen angeboten hat, war einfach zu wenig. Und du hast es gesagt, auch in den Niederlanden hat er sich nicht durchsetzen können, auch auf einem eher bescheidenen Niveau. Insofern, glaube ich, braucht es da auch einfach eine Veränderung. Ich war jetzt sogar ein bisschen überrascht, dass Uwe Röster ihn jetzt so voll ins Training auch integriert hat, im Gegensatz zu Sissoko oder Clarissia beispielsweise, der ja schon weg ist, um dem Spieler einfach auch klar zu signalisieren, hier geht's nicht weiter. Sonst macht man ihnen vielleicht auch falsche Hoffnungen. Aber gut, wir wissen nicht, was intern kommuniziert wurde. Aber gehen wir jetzt einen kleinen Schritt zurück. Zentrales Mittelfeld. Bedarf, ja oder nein?
Dreh mir mal den Spieß um, fang du doch mal an.
Ich sage ja. Wir wissen nicht genau, wann Mats Pannewick A zurück ist und B dann auch wieder in der Form ist, die man von ihm kennt. Es wird möglicherweise etwas schneller gehen, als man das befürchtet hatte, aber wir müssen jetzt einfach die Vorbereitung abwarten. Er macht jetzt mal wieder Teile des Trainings mit, aber er wird am ersten Spieltag nicht in Bestform sein. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Wir haben ja eigentlich so bei Uwe Rösler ein Sechser und ein Achter. Die Sechserposition steht Enes Çakay zur Verfügung, John Manuel Bohm auch. Çakay hat mir bislang besser gefallen, das, was ich gesehen habe, als das, was ich befürchtet hatte. Ich habe ihn ja auch hier in dem Podcast anfangs ein bisschen kritisch gesehen. Ich finde aber, er hat zumindest mal ein gutes Spielverständnis, ist sehr, sehr laufstark, sehr engagiert, auch sehr präsent. Das muss man jetzt auf höherem Niveau nochmal beobachten, aber das ist erstmal ganz, ganz ordentlich. Also die Grundvoraussetzung bringt er mit. Oben wirkt für mich viel zu schwerfällig. Das hat mir bislang nicht gefallen. Also gerade wenn man darüber nachdenkt, ob der vielleicht auch auf diese Achterposition rückt, die erstmal durch Pannewick wahrscheinlich frei ist, da sehe ich ihn nicht. Also allerhöchstens auf der 6, auf der 8, glaube ich, wird das in der Form nicht funktionieren, weil das eine sehr, sehr laufintensive Rolle ist, wo es aus meiner Sicht noch ein bisschen mehr Agilität braucht. Und Gleichzeitig denke ich darüber nach, was ist mit all den Talenten, die man auf der Position, auf der Achterposition hat. Göttlicher spielt gerade überraschenderweise gar keine Rolle. Waren ja im Winter geholt, Vertrag bis 2031, also von dem erhofft man sich ja einiges. Tom Meyer aus der eigenen Jugend, ja, ist okay, aber ich glaube nicht, dass der jetzt sofort durchstarten wird. Lasse Isbruch ist aus meiner Sicht der Hoffnungsträger, aber ob der jetzt sofort zum Start jemand ist, den man dann auch in die Startelf schubsen kann, weiß ich nicht. Ist auch vielleicht noch zu früh jetzt in der Vorbereitung, muss man ein bisschen abwarten, aber fällt mir ein bisschen schwer, damit klar mit Ja oder Nein zu beantworten. Vielleicht findet man auch einen Spieler, der noch eine weitere Rolle im Kader übernehmen kann, weil eigentlich wäre Panevik auf der Position die Optimalbesetzung. Rösler setzt auf ihn. Deshalb ist es schwer jetzt zu sagen, was für einen Spieler holt man da? Noch einen weiteren Jungen, dann blockiert man die eigenen Talente. Klaren Stammspieler wird man wahrscheinlich auf der Position nicht verpflichten, weil Panevik eben spielen soll. Ganz schwer finde ich gerade zu beantworten. Wie siehst du das?
Ja, überraschenderweise sehr ähnlich. Enes Çakay, muss ich sagen, positive Überraschung bisher für mich. Habe ihn auch kritisch gesehen, aber spielt die Rolle sehr, sehr gut. Von Bomb bin ich, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber schwerfällig trifft's ganz gut. Und wenn man dann halt auch noch die sehr unglückliche Fotoauswahl sieht, die der VfL teilweise auf Social Media getroffen hat, dann kriegt man schon leicht den Eindruck, als sei der Spieler auch noch nicht voll austrainiert. Ich möchte da jetzt nicht, wer weiß, wie draufhauen, aber da die Kommentare waren ja teilweise schon übel, auch bei Instagram. Da ging es da teilweise in die Richtung so Max Kruse Gedächtnisbauch und sowas. Kann natürlich sein, dass es einfach unglücklich getroffen war, aber ja, den Eindruck, dass er jetzt noch nicht ganz bei 100% ist körperlich, hatte man in den Testspielen eben auch, passte zu dem Bild auf den Fotos. Da hoffe ich einfach, dass das über die Vorbereitung noch besser wird, weil das wäre sehr, sehr schade, wenn es da an körperlichen Dingen scheitert. Deswegen, ja, was macht man? Das ist ein absoluter Balanceakt, den eigenen Talenten den Weg nicht zu versperren. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat man, zumindest mein Eindruck war, am Anfang der letzten Vorbereitung bei Lenz sehr, sehr schnell gesehen, dass es funktionieren wird. Man hatte sehr, sehr schnell den Eindruck, auch wenn ihn vorher keiner so richtig auf dem Schirm hatte, das passt irgendwie. Und der Junge fügt sich nahtlos ein. Das war nicht, dass man irgendwie das Gefühl hatte, wenn er am Ball war, das ist eigentlich noch ein Jugendspieler. Gar nicht. Und den Eindruck hat man eben von den Spielern, die du gerade im zentralen Mittelfeld genannt hast, bisher nicht. Isbruch hat bisher meiner Meinung nach noch den positivsten Eindruck hinterlassen. Göttlicher, muss ich ehrlicherweise sagen, überrascht mich gerade wenig, dass der keine Rolle spielt. Den habe ich im Pokalfinale der U19 im letzten Jahr spielen sehen. Und ich finde, da hat man noch krass gesehen, dass der noch sehr im Jugendfußball ist und noch ein bisschen Zeit brauchen wird. Ja, auf der einen Seite wünsche ich mir eine Verstärkung, auf der anderen Seite, wenn es halt 0815 Kaderspieler ist, dann muss der VfL Bochum eigentlich auch das versuchen, mit Jugendspielern aufzufangen. Deswegen harter Balanceakt und eigentlich möchte ich da gerade nicht mit den Verantwortlichen tauschen.
Ja, weil man ja auch natürlich auch die finanziellen Mittel optimal einsetzen muss. Und da sind wir auch bei der Verteidigung. Ich glaube, es ist da rechts wird passieren, da hat man Olsen, da hat man Kosiewski, der jetzt von der U19 EM zurückkommen wird. Und Bohm kann da auch spielen. Links Wittek wird zum Saisonstart wahrscheinlich wieder fit sein. Man hat Koimo, Savas aus der U21 überzeugt gerade. Ragnenberg wird noch ein bisschen brauchen, aber da wird nichts mehr passieren. Aber in der Innenverteidigung, da soll noch jemand kommen. Alle warten irgendwie gespannt auf diesen Abwehrchef. Die Erwartungen sind glaube ich, auch relativ groß. Aber wir hatten es ja auch schon mehrfach in unserem Podcast erwähnt. Da muss einfach jemand kommen, der Schnelligkeit mit Spielaufbau verbindet, der dann auch wirklich ein Upgrade ist zu denjenigen, die da sind, weil Philipp Strompf ist okay für bestimmte Spielphasen. Aus meiner Sicht wird der jetzt aber keinen großen Entwicklungsschub mehr bekommen. Michael Steinwender, muss man mal schauen, wie der sich so behauptet. Ich finde, da waren jetzt die Duelle bei allem Respekt gegen Oberhausen und gegen die Vonovia Allstars noch nicht ganz so
aussagekräftig.
Karate mir. Müssen wir mal abwarten. Gegen Oberhausen hat er mir nicht so gefallen, aber es fällt auch noch ein bisschen zu früh, das zu bewerten, aber ja, es braucht jemanden, der da wirklich uneingeschränkte Stammkraft ist. Widerspruch, Claudio, oder
Ich
ist es
glaube,
heute einfach langweilig und bezüglich?
es ist heute einfach langweilig. Ich möchte aber einen Spieler noch hervorheben. Sabas, den glaube ich bisher, den man so nicht auf dem Schirm hatte, wird explizit für die zweite geholt aus Freiburg. Sehr positiven Eindruck bisher hinterlassen. Ich habe in der letzten Folge sogar noch gesagt, oh, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen auf der linken Seite. Kolmo war noch nicht ganz fit. Wittek immer noch, hat jetzt Teile des Mannschaftstrainings gemacht, aber auch noch nicht fit. Ragnenberg wird länger fehlen. Was machen wir denn da? Da ja, überraschenderweise hat sich da intern eine Lösung aufgetan. Und ja, hat Potenzial, auch eine Überraschung zu werden in der kommenden Saison, ne? Also kann ja ganz schnell ein Spieler auch mal festspielt. Und ja, deswegen cool, dass es das einen Jugendspieler gibt, von dem man, beziehungsweise aus der zweiten ist er ja, wo man gar keine Erwartung hatte, der jetzt aber schon so einen Eindruck hinterlassen hat, das, um auch mal die positiven Dinge nochmal besonders hervorzuheben, um vielleicht auch mit was Positivem heute abzuschließen. Also Savas könnte ein Spieler werden, der uns in der kommenden Saison alle überrascht.
Das ist mal eine gute These. Wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Jetzt kommen ja die anspruchsvolleren Testspielgegner Antwerpen, Amsterdam und einige mehr. Claudio, wenn wir im Rhythmus bleiben, dann wären wir während des Trainingslagers wieder dran mit einer Podcast-Folge. Ich werde es versuchen, wenn es technisch klappt, dass wir uns da zusammenschalten. Und dann kann ich gerne aus den Eindrücken oder Eindrücke teilen aus dem Trainingslager in Österreich. Sicherlich für viele unserer Hörerinnen und Hörer sehr spannend. Ich denke, das ist ein guter Abschluss für heute. Wir bedanken uns bei allen, die wieder dabei waren, für das positive Feedback. Unsere vergangene Folge hatte Rekordzahlen. Auch dafür, wie gesagt, nochmal großen Dank, dass ihr so zahlreich dabei seid. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter und sind gespannt darauf, was beim VfL passieren wird.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.